Leben nach Gottes Willen, das ist ja unsere Hauptüberschrift. Und jetzt heute Abend Segen, der bleibt. Ich lese uns aus 2. Samuel 7. Als nun der König in seinem Hause saß und der Herr ihm Ruhe gegeben hatte vor allen seinen Feinden umher, sprach er zu dem Propheten Nathan: Sieh doch, ich wohne in einem Zedernhause und die Lade Gottes wohnt unter Zeltdecken. Nathan sprach zu dem König: Wohlan, alles, was in deinem Herzen ist, das tu, denn der Herr ist mit dir. In der Nacht aber kam das Wort des Herrn zu Nathan: Geh hin und sage zu meinem Knecht David, so spricht der Herr: Solltest du mir ein Haus bauen, dass ich darin wohne? Habe ich doch in keinem Haus gewohnt, seit dem Tag, da ich die Israeliten aus Ägypten führte, bis auf diesen Tag, sondern ich bin umhergezogen in einem Zelt als Wohnung. Habe ich die ganze Zeit, als ich mit den Israeliten umherzog, je geredet zu einem der Richter Israels, denen ich befohlen hatte, mein Volk Israel zu weiden, und gesagt: Warum baut ihr mir nicht ein Zedernhaus? Darum sollst du nun so zu meinem Knecht David sagen: So spricht der Herr Zebaoth: Ich habe dich genommen von den Schafhürden, damit du Fürst über mein Volk Israel sein sollst, und bin mit dir gewesen, wo du hingegangen bist, und habe alle deine Feinde vor dir ausgerottet. Und ich will dir einen großen Namen machen, gleich dem Namen der Großen auf Erden. Und ich will meinem Volk Israel eine Stätte geben und will es pflanzen, dass es dort wohne und sich nicht mehr ängstigen müsse und die Kinder der Bosheit es nicht mehr bedrängen. Und wie vormals, seit der Zeit, da ich Richter über mein Volk Israel bestellt habe, will ich dir Ruhe geben vor allen deinen Feinden. Und der Herr verkündigt dir, dass der Herr dir ein Haus bauen will. Wenn nun deine Zeit um ist und du dich zu deinen Vätern schlafen legst, will ich dir einen Nachkommen erwecken, der von deinem Leib kommen wird, denn ich will sein Königtum bestätigen. Der soll meinem Namen ein Haus bauen, und ich will seinen Königsthron bestätigen ewiglich. Ich will sein Vater sein, und er soll mein Sohn sein. Wenn er sündigt, will ich ihn mit Menschenruten und mit menschlichen Schlägen strafen. Aber meine Gnade soll nicht von ihm weichen, wie ich sie habe weichen lassen von Saul, den ich vor dir weggenommen habe. Aber dein Haus und dein Königtum sollen beständig sein in Ewigkeit vor mir, und dein Thron soll ewiglich bestehen. Segen, der bleibt. David hat Ruhe. Nach all diesen schweren Verfolgungs- und Flüchtlingsjahren, jetzt sitzt er in seinem Hause. Schön, David bleibt in dieser lebendigen Verbindung mit seinem Herrn. Und es treibt ihn die Frage um: Mir geht es jetzt gut. Jetzt will ich alles dreinsetzen, dass Gott geehrt wird. Löblicher, guter, herrlicher Entschluss. Aber das ganz überraschende Wort: Nein, nein. Das ist jetzt gar nicht dran. Du sollst leben im Segen. Und ich will zunächst weiter handeln an dir. Ich will ewiglich handeln. Der Herr hat David Ruhe gegeben, ihn gesegnet. Das hebräische Wort für Segen hat eine ganz lautmalerische, sehr bildliche Grundbedeutung. Es heißt nämlich, ein Kamel knien lassen. Das ist zunächst einmal Segen. Ein Kamel knien lassen. Dahinter steht das, wenn man so die Wüste durchquert, wenn die Karawanen unterwegs sind, dann geht das den ganzen Tag. Und wenn dann am Abend endlich der Rastplatz erreicht ist, dann niet das Kamel. Und dann bringt man es kaum mehr hoch, gar nicht mehr. Dann kann man machen, was man will. Wenn ein Kamel kniet, dann kniet es. Dann hat es Ruhe. Ein Kamel kann bis zu 30 Tagen ohne Wasser auskommen. Wenn dann diese Tour vorbei ist und die Karawane an ihrem Ziel nach anstrengender Reise und das Kamel kniet, die zweite Bedeutung dieses Wortes, viel Wasser vorschütten. Wenn ein Kamel einmal säuft, dann säuft es 250 Liter auf einmal. Dann sind die Reserven aufgefüllt. Das ist der Begriff, der ganz bildliche Begriff für Segen. Ein Kamel knien lassen, Ruhe haben. Viel Wasser vorschütten, Fülle haben. Der biblische Segen, das meint Ruhe und Fülle. Das Wort Ruhe im Hebräischen, das kennen wir alle. Das heißt Schabbat. Das ist Ruhe. Sabbat haben, Sabbat halten. Wo kommt das Wort zum ersten Mal in der Bibel? Wer kann sich das denken?
Ja, 1. Mose 2.
Nämlich?
2. Vers, denke ich mal.
Und Gott ruhte am siebenten Tag. Da steht, und Gott hielt Sabbat. Er macht Sabbat. Ruhe haben, in die Ruhe kommen, da bekommen wir Anteil an Gottes Tun selber. Ruhe ist nicht einfach abschlaffen, alles hängen lassen, nichts mehr tun, faul sein, auf dem Sofa liegen. Ruhe meint vollendetes Genießen. Sabbat machen. An 6 Tagen erschuf der Herr Himmel und Erde. Und dann sah er an alles, was er gemacht hatte. Und siehe, es war sehr gut. Es war vollendet. Es war fertig. Und jetzt feiert Gott. Der Sabbat, die Ruhe, ist ein Feiern. Vollendetes Genießen. Das ist bis heute in Israel so. Der Sabbat ist ein Festtag, ein Feiertag. Der beginnt schon mit der Sabbatfeier, wo die Kerzen entzündet werden, wo sich die ganze Familie und enge Gäste, die man dazu einlädt, versammeln. Und dann wird dieser Tag gefeiert. Segen im Segen Gottes leben, das heißt in der Ruhe leben, aus dem Fertigen, aus dem Gemachten, aus dem Vollendeten leben, genießen, neutestamentlich vom Heil her leben. Wenn ich es einmal so einfach sage, keiner, der mit Jesus lebt, braucht je Angst zu haben, ich komme nicht in den Himmel. Keine Angst zu haben, weil das ist uns von Anfang an zugesprochen. Das ist uns zugesprochen. Deshalb braucht keiner von uns irgendwelche Anstrengungen zu unternehmen, damit wir uns den Himmel verdienen würden. Das brauchen wir nicht. Das ist völlig unnötig. Das haben wir. Das ist uns zugesprochen. Der Segen Gottes, und das ist grundlegende biblische Aussage im Alten und im Neuen Testament, vom Vollendeten her leben. Nicht ich muss etwas machen. Ich kann von dem her leben, es ist alles getan. Wir haben die Erlösung, die Rettung, Leben und Seligkeit mit dem, dass wir Jesus vertrauen. Und jetzt müssen wir nichts mehr tun. Wie komisch ist das? Wenn man dann ständig sich bemüht, das, was mir schon gehört, was mir geschenkt ist, dass ich es mir auch noch verdiene. Schnutzlos. Wir Christen, wir leben vom Vollendeten her. Das ist Segen. Noch einmal in diesem einfachen Bild gesagt, wir stellen uns das oft so vor. Da gibt's also für mich speziell ein Konto auf der Himmelsbank. Und jetzt muss ich mit dem, wie ich lebe und was ich tue, auf dieses Konto einzahlen. Und irgendwann ist mal so viel drauf, dass mir's so ein schönes Einzimmer-Appartement in meines Vaters Hause reicht. Vielleicht noch ein bisschen abzahlen. Aber so denken wir, ich muss einzahlen, damit ich mir meinen Platz im Himmel verdiene. Andersherum ist. Bleiben wir bei diesem Bild. Jawohl, für jeden, der an Jesus Christus glaubt, ist ein Konto auf der Himmelsbank geöffnet. Und auf diesem Konto liegen unbegrenzte Mittel, über die wir verfügen können. Unser Problem ist nicht das Einzahlen, sondern unser Problem ist das Auszahlen. Das Auszahlen, dass wir das Himmelsgeld, das, was wir besitzen, dass wir es unter die Leute bringen. Das ist unser Problem. Deshalb hat einer einmal gesagt, die Himmelsbank ist die einzige Bank, wo das hohe Zinsen trägt, was ausgegeben wird. Das ist unser Leben als Christen. Wir leben mit unbegrenztem Konto und Jesus hat uns angewiesen und hat gesagt, ihr lebt in einer bettelarmen Welt. In einer bettelarmen Welt, wo die Menschen nach Liebe hungern. Und auf eurem Konto ist unbegrenzt Liebe eingezahlt. Ich habe dich je und je geliebt und jetzt zahl das aus, geb das weiter. Das befreit ungeheuer, wenn man von diesem Grundgeschenk her wieder leben lernt. Das heißt Leben im Segen. Leben im Segen heißt, ich habe unwahrscheinlich viel zu verteilen, auszugeben. Wir leben in einer Welt, wo die Menschen hungern danach, dass jemand sie begleitet. Wir sind Begleitete. Unser Herr Jesus sagt, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Geht ihr hin, begleitet andere, geht zu ihnen. Das himmlische Geld ausgeben. Nicht, ich muss mir was verdienen. Das heißt Segen. Das griechische Wort für Ruhe, das heißt eigentlich ganz wörtlich abschneiden, aufhören. So verstehen wir es auch. Das ist unser zweiter Gedanke. Der erste Gedanke, vom Fertigen herleben, ausgeben. Der zweite Gedanke, Ruhe bedeutet auch aufhören können. Jetzt sage ich es einmal ganz platt, Ruhe heißt tatsächlich schlafen. Schlafen können. Ich möchte jetzt keine Umfrage machen, wie viele von uns Schlafstörungen haben. Wisst ihr, der Segen Gottes ist nicht irgendwie etwas Nebulöses, etwas Schwebendes, sondern es drückt sich aus, ganz einfach, indem ich kann schlafen. Sein Segen Gottes. Schlag mal auf Psalm 4, Vers 9. Das hat soll's laut lesen. Psalm 4, Vers 9. Ich liege und schlafe ganz mit Frieden. Im hebräischen Urtext kommt das noch viel schöner heraus. Da heißt nämlich, ich lege mich hin und schlafe ein. Wie heißt das bei uns? Ich lege mich hin und dann dreht sich's mir im Kopf. Ich lege mich hin und fange an zu grübeln. Ich lege mich hin und zähl Schäfchen. Ich lege mich hin und dann höre ich den Viertelstundenschlag, den Halbstunden, den Dreiviertel, die volle Stunde und irgendwann dann duselig einmal weg. Der Schlaf ist eine Segensgabe Gottes. Ich liege und schlafe ganz mit Frieden. Psalm 3, Vers 6, da wird es noch einmal begründet, genau der Schlaf. Es geht jetzt gar nicht um große Dinge, sondern um ganz Einfaches. Wie heißt es dort?
Ganz ruhig kann ich mich schlafen legen, weil du mich beschützt, bis ich morgens erwache.
Ich liege und schlafe und erwache, denn der Herr hält mich. Ganz ruhig kann ich mich schlafen legen. Psalm 3, Vers 6. Das heißt, aus dieser Geborgenheit leben. Ich liege und schlafe ganz mit Frieden. Jetzt fragen wir ganz praktisch, die Bibel ist oft sehr praktisch, was hindert denn bei uns den Schlaf? Was hindert den Schlaf? Das ist das Erste, Sorgen. Das, was uns Sorgen macht, das hindert den Schlaf. Sorgen, das Wort heißt eigentlich im Hebräischen Kopfdrehungen. Das, was alles in meinem Kopf rumgeht. Sorgen. Es gibt rechte Sorgen und es gibt falsche Sorgen. Was sind rechte Sorgen? Das steht an der Grenze, wenn ich für die Familie sorge, aber ich meine jetzt die Vorsorge. Eine Hausfrau, die muss ja schon ein bisschen vorausdenken und macht einen Speiseplan für einen Monat oder sagen wir zumindest für den nächsten Tag. Es braucht im Leben schon ein Stück weit Vorsorge. Sie kann sich nicht um 10 vor 12 an den Herd stellen und sagen, ja, was koche denn jetzt? Sondern man kommt eben dann aus dem Betrieb 10 nach 12 und dann soll's Essen da stehen. Da braucht's eine gewisse Vorsorge. Die ist nötig und die ist auch gut, dass ich sie aber nicht übertreibe. So wie mir diese Frau erzählt hat, ihre Mutter, die war schon weit über 80 und als sie dann schwer krank wurde, dann hat sie in ihrem Zimmer mal ein wenig aufgeräumt, hat im Schrank überall stapelweise hochgestapelt Brotscheiben gefunden. Teilweise verschimmelt, teilweise bockelhart gefroren. Diese Frau hatte die Kriegszeit, die Notzeit miterlebt. Und das hat sich bei ihr im Alter festgesetzt. Nie mehr ohne Brot. Und deshalb hat sie alles Brot gesammelt. Verständlich. Die Sorgen. Es gibt noch weitere rechte Sorgen. Was sind noch rechte Sorgen? Dass ich mir Sorgen mache, wenn ich krank bin oder dass ich krank werde. Wenn ich Fürsorge tue, wenn jemand krank ist, wenn jemand Hilfe braucht, das ist ganz gewiss eine rechte Sorge, die nötig ist. Was sind falsche Sorgen? Was sind falsche Sorgen? Wenn ich übersorge. Jesus sagt einmal ein sehr, sehr nüchternes Wort. Sorget nicht für den anderen Morgen. Es ist genug, dass ein jeder Tag seine Lage habe. Falsche Sorgen erkennt man sehr oft an dem, dass sie viel zu weit voraussorgen. Viel zu weit voraussorgen. Was wird auch sein, dann? Falsche Sorgen haben ihre Wurzel in zu langem Vorausplanen. Ich hab's ja gar nicht in der Hand. Ich hab's überhaupt nicht in der Hand. Vielen älter gewordenen Menschen macht das sehr große Sorgen und verdüstert ihre Tage, dass sie sagen, wenn ich nur nicht irgendjemand zur Last falle. Das hast du nicht in der Hand, ob das geschieht oder nicht. Du kannst ja gar nichts tun dagegen. Von manchen höre ich das, meine größte Sorge ist, dass ich da nicht mehr klar im Kopf bin. Ich habe einmal so ganz direkt gesagt, das muss Ihnen keine Sorge machen, denn das merken Sie nicht mehr. Das merken Sie ja gar nicht mehr. Wenn ich selber nicht mehr klar bin, dann merke ich auch nicht mehr, dass ich anderen zur Last falle. Also das muss mir in dem Sinn kein großes Kopfzerbrechen machen. Obwohl ich mich da sehr nüchtern sein, meine Schwiegermutter leidet seit 7 Jahren jetzt an Alzheimer. Das wird immer stärker. Sie erkennt niemand mehr, sie ist wie ein kleines Kind. Jetzt beginnt es, dass sie nicht mehr weiß, wie man isst oder was man die einfachsten Verrichtungen. Man muss ihr bei allem helfen. Aber manches Mal, nicht oft, aber manches Mal kommen bei ihr ganz klare Augenblicke. Ich kann in einen Menschen nicht hineinschauen. Ich traue mich deshalb nicht so endgültig zu sagen, das merken Sie selber nicht mehr. Ich kann mir vorstellen, dass sie auch noch etwas von dem in sich bewusst hat, was mit ihr vorgeht. Aber diese Sorgen, wie wird's mit mir im Alter, falle ich jemand zur Last, kann ich da nicht mehr mitdenken, die darf ich getrost an Jesus abgeben und sagen, Herr, dann hilf du durch. Dann hilf du durch. Alles das sind falsche Sorgen, wo ich nichts machen kann. Das sind gute Sorgen, wenn ich etwas machen kann. Morgen gibt's bei mir Spätzle, Soßen, Brote. Da muss ich ja nicht machen, wie's Tischlein deck dich, hoffentlich kommt da was, sondern das kann ich kochen. Da kann ich vorsorgen. Alles das sind rechte Sorgen, die vom Kopf in die Hand gehen und dann sind sie erledigt. Und alles das sind falsche Sorgen, die nur im Kopf bleiben müssen, weil weder die Hand noch der Fuß noch irgendetwas ausrichten kann, damit sie verschwinden. Ich habe euch das Beispiel mal erzählt, wie diese Frau gesagt hat, ich kann absolut nicht mehr schlafen. Da sage ich, warum? Ich habe so enorme Sorgen mit meiner Tochter. Jetzt habe ich wunderbar gedacht. Ja, sagt sie, meine Tochter hat seit 1 Monat den Führerschein. Und jetzt liege ich ständig im Bett und überlege, wenn sie nicht da ist, wenn da was passiert. Dann habe ich zu ihr gesagt, ja, die Sorgen kann man abstellen. Ja, wie, sagt sie, ja, nehmen Sie einfach den Autoschlüssel weg. Dann kann sie nicht mehr fahren und sie können ruhig schlafen. Das kann ich doch nicht machen. Aber ich sagte, ja, ich wüsste noch eine zweite Methode, wie die Sorgen weggehen. Ja, sagt sie, wie? Dann habe ich gesagt, jedes Mal, wenn Ihre Tochter mit dem Auto losfährt, sitzen Sie daneben. Setzen Sie sich zu ihr rein. Dann erleben Sie es gleich mit und können sofort helfen, wenn irgendwas passiert. Sie liegen gar nicht schlaflos im Bett. Beides Mal hat sie ungläubig geschaut, hat es geht doch nicht. Ja, natürlich geht es nicht. Dann habe ich gesagt, es gibt noch eine dritte Art. Sie können sagen, Herr Jesus, meine Tochter fährt Auto. Und jetzt bitte ich dich, fahr du mit. Alle eure Sorgen, da steht jetzt ein sehr starkes Wort. Was soll man mit denen machen? Werfet! Werfet auf ihn! Die Sorgen. Das Zweite, was den Schlaf hindert, wir nennen es mit dem modernen Wort der Stress. Ich sage es mal einfacher. Das hindert den Schlaf, wenn ich mich für unentbehrlich halte. Ich muss alles mitmachen. Ja, dann kann ich nicht schlafen. Dann ist am besten, bleibst du immer wach. Damit du ja nichts versäumst. Fromm gesagt, die fehlende Demut vertreibt den Schlaf. Das Dritte, was unseren Schlaf hindert, wir machen es ganz praktisch, es geht zu viel in mich hinein. Wir leben in einer Reizgesellschaft, die uns unwahrscheinlich überflutet. Es ist schon wichtig, mit was ich meinen Abend verbringe. Und wenn du eben so ein Krimi oder irgend sowas anschaust bis nach Mitternacht, dann kannst du nicht sagen, ich lege mich hin und schlafe ein, sondern jagst du noch 2 Stunden lang Mörder im Hirn. Abschalten. Sich bewusst auch auf den Schlaf vorbereiten. Dazu gehört, dass ich mich leer mache. Und das heißt, ich bringe meinen Tag im Gebet vor meinen Herrn. Und dann nehme ich noch einmal das Losungsbüchlein. Wer von uns weiß heute Abend noch, was heute Morgen im Losungsbüchlein stand? Wer weiß noch? Ich will nicht weiterfragen, weil ich auch Mühe habe. Aber es war ein Wort aus dem Hesekiel, aus dem Hirtenkapitel. Ich will das Verwundete heilen und das Schwache, dem will ich helfen. So, ja. So mache ich mich leer. Ich gebe das alles, was meinen Tag auch belastet hat. Ich gebe es an meinen Herrn zurück und fülle mich noch einmal mit seinem Wort. Das Vierte, was den Schlaf auf jeden Fall hindert, ist Bitterkeit und Streit. Das hindert ihn, ganz erheblich. Darum steht in der Bibel ganz nüchtern, lass die Sonne über deinem Zorn nicht untergehen. Das ist ja so, da kommt man in Streit, gibt ein Wort, das andere. Jeder hat natürlich recht, es kommt immer nur zum Ehestreit, wenn beide recht haben. Dann kommt es zum Streit. Sonst nicht. Sonst gibt der eine sofort nach, weil er weiß, ich bin schuld. Aber wenn beide im Recht sind, dann kommt es zum Streit. Und dann geht er wortlos ins Bett. Sie kommt so 20 Minuten später. Er macht regelmäßige Atemzüge, wenn er tief weg sei. Tief weg sei. Dreht sich nicht um, gar nichts, er liegt da wie ein Kind. Aber in ihm brodelt's. Vielleicht sagt sie doch noch etwas. Aber sie legt sich auch hin und schnauft ganz gleichmäßig. Beide schnaufen ganz gleichmäßig. Und beide liegen wach. Das gärt in einem. Lass die Sonne über deinem Zorn nicht untergehen, dass wir es ausräumen. Im Frieden. Ich liege und schlafe ganz im Frieden. Und das Fünfte, das sage ich so noch dazu, was den Schlaf hindert, das ist meine ungesunde Lebensweise. Zum Beispiel viele sagen ja, 2 Gläser Rotwein am Abend und ich bin weg wie nix. Nee, du bist dummelig. und im Kopf, da ist so viel noch drin. Und dann kommen ganz komische Träume, ich bin nicht weg in nix. Wenn ich mal so viel getrunken habe, dass ich weg bin wie nix, das bereue ich sehr am nächsten Morgen. Das ist aber auch kein Schlaf. Der Segen Gottes, jetzt ganz äußerlich gesagt, besteht darin, ich lege mich hin und schlafe ein, denn ich lebe in seiner Geborgenheit. Es muss ja nicht bei jedem so gehen wie bei Michael Hahn, Gründer der Hanschen Gemeinschaften. Er erzählt, er sei ein Langschläfer gewesen. Sei ihm fürchterlich schwer gefallen, morgens aufzustehen. An manchen Tagen habe ich mehr als 12 Stunden wohl geruht. Und dann hat er gesagt, Herr Jesus, hilf mir, dass ich nicht mehr so lang schlafe. Und dann ist er in Altdorf an einem Wintertag über die Felder gegangen. Es kam eine Eisplatte, er ist ausgerutscht, auf den Rücken gefallen und hat sich so schwer verletzt, dass er lange behandelt werden musste. Und er schreibt in seiner Kurzbiografie, von Stund an war es mir nicht mehr möglich, mehr als 4 Stunden zu schlafen. Dann wurde der Schmerz zu groß. Ein probates Mittel, aber ist harte Kur. Gott hatte David Ruhe gegeben. Und zwar steht ausdrücklich hier, von allen Feinden ringsumher. Gott hat gehandelt und jetzt kann nichts mehr angreifen. Nach 14 Jahren Flüchtling sitzt David in seinem eigenen Hause. Alle Feinde sind besiegt. Wir leben in der gleichen Ruhe wie dieser David. Mit Jesus sind alle unsere Feinde besiegt. Da kann uns im Tiefsten nichts mehr angreifen. Wir dürfen in dieser Geborgenheit leben. Nicht einmal der Satan, die Hölle, nichts mehr kann uns angreifen. Das habe ich jetzt wieder so direkt in Indien erlebt, aus den Berichten der Brüder und Schwestern. Dort spitzt sich die Situation oft enorm zu. Enorm zu. Ich denke jetzt an den Suku, der mir erzählt hat, in seinem Dorf, da war eine Zauberin. Nein, das war der Abraham, hat mir's erzählt. Der Abraham in dem Dorf war eine Zauberin mit riesiger dämonischer Macht. Und sie hat verboten, dass irgendjemand mit dem Namen Jesus in ihrem Dorf da ist. Und er kam mit einem jungen Evangelisten, ist bei einer Witwe in der Hütte gewesen und hat mit ihr gesprochen. Die Zauberin hat das erfahren. Und dann hat sie einen ihrer kräftigsten Flüche gesprochen. Ist eine Waffe des Satans, einen anderen Menschen zu verfluchen. Und Abraham hat mir erzählt, sie saßen da in der Hütte und hörten plötzlich Stimmen draußen vor der Hütte. Sie sind rausgegangen, da stand ein großer Teil der Dorfbewohner und haben nur geschaut. Und wie sie draußen waren, da fiel sein jüngerer Bruder, der Evangelist, um. Und die Leute haben dann gesagt, das ist der Fluch der Zauberin. Und Abraham hat gesagt, ich bin da gestanden und habe nur in meinem Herzen zunächst geschrien, Herr Jesus, lass mich jetzt nicht im Stich. Und dann hat er den Mut gefasst und hat sich zu ihm gebeugt und hat gesagt, im Namen Jesu steh auf. Und in derselben Sekunde stand er auf. Das war der Sieg Jesu, augenfällig für alle im Dorf. Die Zauberin, ihre Macht war gebrochen. Wir leben vom Sieg her. Und auch dort, wo der Satan gerade in diesen dämonischen Bereichen so deutlich antritt und seine Macht zeigt, der Sieg Jesu ist größer. Seine Kraft ist größer. Du kannst darauf vertrauen in all dem, was in deinem Leben da ist. Der Sieg Jesu ist größer. Und auch dort, wo über Jahrzehnte in einer Familie okkulte Bindungen da waren und was es da alles gibt, auch bei uns und unter uns, der Sieg Jesu ist größer. Er löst aus diesen Ketten. Er bringt unser Leben zur Ruhe vor allen Feinden ringsum. Der tiefste Begriff der Ruhe steht in Hebräer 4, Vers 9. Das können wir auswendig, das brauchen wir gar nicht nachschlagen. Es ist eine Ruhe vorhanden dem Volke Gottes. Da ist die Ruhe in der Ewigkeit gemeint. Ewigkeit, Ruhe, den Sieg feiern. Die Ruhe in der Ewigkeit besteht in Lob und Anbetung. Wir singen der Gesangverein bei den Beerdigungen. Das ist ein beliebtes Lied. Selig sind die Toten, die in dem Herrn sterben. Wie geht's weiter? Dass sie ruhen von ihrer Arbeit und ihre Werke folgen ihnen nach. Dieses Wort aus Offenbarung 14, Vers 13 kennzeichnet noch einmal ein Doppeltes. Was tun die Werke? Sie folgen nach. Nicht die Werke haben ihnen die Himmelstür geöffnet. Die Werke folgen nach. Noch einmal diese ganz tiefe Einsicht. Nicht meine Werke öffnen mir den Himmel, sondern sie folgen nach. Sie kommen als Gabe obendrein noch. Und es ist eine Ruhe vorhanden, denn es ist Gewirktes, es ist gewirkt worden. In unserem Leben ist etwas entstanden. Die Werke, das heißt eigentlich ganz wörtlich Aufgepflügtes. Und gepflügt wird ja nur, wenn gesät wird. Die Ruhe in der Ewigkeit, jetzt sage ich einmal sehr selbstbewusst für dich und mich, wird für uns auch ein großes Staunen sein. Weil ich Jesus vertraut habe und auf ihn gehört habe, werde ich staunen drüber, was er durch mein Leben alles gewirkt hat. Ich werde staunen. Nicht mit stolz geschwellter Brust, sondern ich kann das nicht fassen, Herr, dass du aus dem so etwas gemacht hast. In der Regel sehen wir unsere Werke in der Zeit nicht, was er wirkt. Aber in der Ewigkeit sehen wir es. Es ist nicht recht, wenn wir als Jesusleute Angst haben vor dem Gericht. Es gibt ein Gericht, auch für die Jesusleute. Aber was ist das für ein Gericht? Ein Preisgericht, auf das ein jeglicher empfange, nachdem er gehandelt hat, was da gewirkt wurde. Ein Preisgericht. Du kannst dich freuen auf die Ewigkeit. Erinnert ihr euch an die Schulzeit? Da hat man eine Klassenarbeit, ich weiß nicht, in welchem Fach du gut warst, sagen wir, in Geschichte geschrieben. Geschichte war schon immer dein Lieblingsfach. Und du hast 5 Seiten vollgeschrieben, warst völlig dabei. Und jetzt kommt der Lehrer am nächsten Tag und sagt, leider habe ich es noch nicht korrigiert. Schade, du hast dem entgegengefiebert und dann hat er endlich die Klassenarbeit zurückgebracht und tatsächlich, du hast eine 1 gehabt. Hast du gewusst? Dass sie gefreut drauf, dem entgegengefiebert. In Mathe habe ich das nie gemacht, aber in anderen Fächern. In Mathe war mir es immer recht, wenn er gesagt hat, ich komme nicht dazu. So fiebern wir der Ewigkeit entgegen, Herr, wenn du mein Leben vollendet hast. Ruhe. Dritter Gedanke zu diesem Begriff der Ruhe des Segens, die innere Ruhe. Wir haben jetzt über den Schlaf gesprochen. Wir haben über die Ewigkeitsruhe gesprochen. Jetzt die innere Ruhe, die Gelassenheit in unserem Leben. Apostelgeschichte 24, 16. Was sagt da der Apostel Paulus? Ich übe mich zu haben ein unverletzt Gewissen gegen Gott und die Menschen. Das ist die innere Ruhe. Die innere Ruhe, dass mich nichts verklagen und bedrängen kann innerlich. Diese innere Ruhe, die lebt aus der Vergebung. Ich übe mich zu haben ein unverletzt Gewissen. Und wo mein Gewissen mich beginnt zu verklagen, da komme ich zu Jesus und bekenne mein Versagen und gelange wieder in diese innere Ruhe. Festgehaltene, verdrängte Sünde macht mir große Unruhe. Große Unruhe. Ich übe mich zu haben ein unverletzt Gewissen. Der Segen Gottes besteht ganz konkret darin, dass er unsere Sünde vergibt. Unsere Sünde vergibt und uns damit wieder in diese Ruhe hineinnimmt. Die Zone der Ruhe ist die Zone des Gebets. Was sagt deshalb Jesus, wie man beten soll und wo? Matthäus 6, Vers 6. Wenn du betest, dann geh in dein Kämmerlein und jetzt und schließ die Tür zu. So komme ich in die Ruhe. Und aus dieser Ruhe des Gebets kann ich im täglichen Leben in dieser Ruhe leben. Beten heißt abgeben. Ihm abgeben. So bin ich wieder frei. Da kann ich all das sagen, was mich persönlich belastet. An eigenem Versagen, aber auch das, wo ich mit anderen Menschen nicht zurechtkomme. Beten heißt abgeben. Zu Jesus geben. Und was ich abgegeben habe, das kann mich nicht mehr belasten. Aber dieses Abgeben muss man lernen. Das muss man lernen. Das geht nicht aufs erste Mal. Ich muss das immer wieder tun. Und dann komme ich ganz demütig und sage, Herr, ich habe dir das jetzt schon einige Tage gesagt, aber ich bring das nicht los, ich sag dir's wieder. Bitte, nimm du diese Bitterkeit, die ich auf diesen Menschen habe, dass mich das selber nicht mehr belasten kann. Ruhe heißt zum vierten Fülle. Fülle. Aus der Fülle und in der Fülle leben. Wir haben ja diesen herrlichen Psalm, Psalm 23, du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. So wie es diese alte Schweizer Übersetzung sagt, du schenkest mir schwibbeli, schwabbeli voll. Wir Schwaben sagen, mach nur ein Häufle drauf. Gott gibt nicht kärglich, er gibt die Fülle. Gottes Segen heißt, ich darf aus der Fülle leben. Jesus, Johannes 10, Vers 10, ich bin gekommen, dass sie Leben und volle Genüge haben sollen. Überfluss steht da sogar. Wir können das mit Fug und Recht, ohne jede Einschränkung sagen. Gott will, Jesus will, dass es dir in deinem Leben gut geht, dass du Fülle hast. Deshalb fragt er seine Jünger einmal, habt ihr je Mangel gehabt? Das ist ein kluger Satz, wenn ich jetzt das so sage. Hört sich gut an, Gott will, dass es dir gut geht. Was ist denn mit all dem Unglück und dem Hunger in dieser Welt? Wenn Gott will, dass es dir gut geht, dass es uns Menschen gut geht, was ist mit dem? Wie passt das zusammen? Der inwendige Mensch. Ich würde jetzt sogar mal sagen, Gott will, dass es uns auch äußerlich gut geht. Das erste Wunder, das Jesus getan hat, war? Sehr anstößiges Wunder, gell? Er macht circa 600 Liter Wasser zu Wein. Kann man kräftig bechern. Wir wissen nicht, wie viele Leute es waren. Helmut? Zwei Kamel täten es auf einmal wegsaufen, ja. Aber die täten noch gar nicht mehr aufstehen, wahrscheinlich. Vergleicht einmal im Neuen Testament in den Evangelien die Großtaten Jesu. Die allermeisten Wunder und Heilungen Jesus betreffen den äußeren Menschen. Er will, dass es uns Menschen gut geht, bis hinein in Krankheiten und das alles. Wieso geht es uns dann manches Mal nicht so gut? Warum ist das so? Das ist jetzt schon die Schlussantwort. Ich würde gern vorher ein bisschen ansetzen. Eine der wesentlichsten Gründe ist oft, wir sind selber dran schuld. Wir sind selber dran schuld. Der Hunger auf der Welt ist nicht das Problem Gottes. Sondern dass auf dieser Welt mehr als ein Drittel der Menschen weit unter der Armutsgrenze leben, ist schlicht ein Problem der Verteilung der Lebensmittel. Ist nicht Gottes Problem. Bitte? Man muss so sagen, die Hindu-Religion zum Beispiel in Indien hat auch solche Auswirkungen. Aber wenn wir allein von dem, was wir in Deutschland an Überschuss haben, wenn das gerecht verteilt würde, müsste kein Mensch in Indien Hunger leiden. Wir können es im Großen nicht ändern, aber wir können es ganz persönlich schon Zeichen setzen. Das können wir. Ich habe ja am Samstag hatten wir unseren Basar in Dettingen, da haben wir das noch einmal ganz handgreiflich gesehen. Wir unterstützen in unserer indischen Partnergemeinde Paradesi Palem und Umgebung 400 Witwen. Witwen haben in Indien ein bitterschweres Los. Wir geben ihnen im Monat 100 Rupien. Bis nach unserem Geld umgerechnet 2 Euro. Mit diesen 100 Rupien können sie mindestens 4-mal in der Woche sich satt essen. Einen ganzen Monat lang. Wir können also schon ganz gezielt persönlich helfen. Aber natürlich braucht es unendlich viel mehr. Unendlich viel mehr. Dass unsere Regierungen, dass unsere Völker in Bewegung kommen und das erkennen, das ist nicht Gottes Problem, es ist ein Verteilerproblem. Ein Verteilerproblem. Wir produzieren in der EU so viel Überschuss, dass wir mit dem alle Hungernden in der Welt leicht ernähren könnten. Leicht ernähren könnten. Es ist auch selbst verschuldet, wenn solch ein Land wie Nordkorea zum Beispiel in seiner Abschottung und in seiner Diktatur absolut nichts daran findet, wenn die eigenen Leute verhungern. Aber es ist nicht Gott in die Schuhe zu schieben. So viel Unglück, so viel Schweres, so viel Böses, so viel Übles in dieser Welt kommt aus unseren bösen Herzen. Darum hängt das ganz eng zusammen. Und Jesus sagt, ich bin gekommen, dass sie das Leben und volle Genüge haben sollen. Wer an mein Wort glaubt, der hat das Leben. Und das kann man nun allerdings, und dann beziehe ich mich nochmal auf Indien, ganz direkt dort auch feststellen, Christen verhungern in Indien nicht mehr. Und wisst ihr warum? Weil sie sich untereinander helfen. Da lässt keiner den anderen links liegen. Da geschieht etwas von dem, einer trage des anderen Last auch in den ganz persönlichen äußeren Nöten. Dass einer dem anderen zurechthilft. Gott will, dass es dir gut geht. Das gilt auch in viele unserer Krankheitsnöte hinein. Wenn Gott das will, dann nimm ihn doch beim Wort. Wir nehmen ihn oft zu wenig beim Wort. Ich bin angefüllt von diesen letzten Wochen. Ich sitze gerade wieder an so einem Büchlein mit den Großtaten Gottes. Und wenn ich das dann so schreibe, da werde ich innerlich oft traurig. Warum geschieht solches eigentlich in so umfassender Weise in Indien und so wenig bei uns? Es gibt eigentlich eine einfache Antwort. Da ist dieser Junge draußen am Salzfluss, dort unten bei Saripalli lebt er ganz abgeschieden. Der Evangelist, der in dieses Dorf kommt, die Eltern laden ihn ein und er sieht den Jungen zu und sagt, was ist mit eurem Kind? Der taumelt immer wieder. Der tastet ihn ab und merkt hier einen Tumor. Was ist bei uns, wenn man so etwas merkt? Was wird da alles an Gesundheitsmaschinerie in Bewegung gesetzt? Und der Evangelist, er hat ja keine andere Möglichkeit, die Eltern auch nicht. Sie können weder einen normalen Arzt noch gar einen Spezialisten noch ein Krankenhaus aufsuchen. Das ist einfach nicht erreichbar. Er legt ihm die Hand auf und betet über dem Kind. Und der Junge wird gesund. Wir nehmen die Kraft, die Jesus hat. Wir nehmen sie viel zu wenig in Anspruch. Eigentlich haben wir eine klare, eindeutige biblische Anweisung. Ist jemand krank unter euch? Der geht zuerst zum Hausarzt und lasse sich durchchecken, überweisen an den Spezialisten und sich dann gebührend behandeln. Was steht in der Bibel, was wir tun sollen zuerst? Ist jemand unter euch krank, der rufe zu sich die Ältesten der Gemeinde, dass sie über ihn beten und ihn salben mit Öl und mit dem Kranken wird es besser werden. Kann man es einfacher sagen? Die biblische Grundlinie. Darf ich dich einmal, jeden von uns jetzt ganz persönlich fragen, wann hast du das letzte Mal nach dieser biblischen Ermöglichung an dir handeln lassen? Und wenn du jetzt sagen musst, ja, nee, ist ja nicht irgendetwas falsch. ist ja nicht irgendetwas falsch. Jesus will, dass es dir gut geht, bis in körperliche Nöte hinein. Und er zeigt seine Kraft. Und erst dann, jetzt kommt die andere Antwort, wo der Gerber, die du gegeben hast. Jesus will, dass es dir gut geht und darum gibt er auch manches Schwere in dein Leben, dass dein Leben wächst. Weil das Gutgeht nicht nur oberflächlich gemeint ist. Ich kann heute wirklich nur so sagen, und das ist jetzt nicht irgendwie fromm verbrämt, wenn ich bete, kann ich danken dafür, dass der Herr mich durch Herzinfarkte geführt hat, weil das in meinem Leben gewirkt hat. Für mich ganz persönlich entscheidendste Stationen waren. Das gehört schon mit zu dem Satz, Jesus will, dass es dir gut geht. Der hat nicht die Entsprechung, darum heilt er alle Krankheit. Sondern er hat die Entsprechung, Jesus will, dass es dir gut geht. Darum heilt er viel Krankheit bei dir. Und wo er sie lässt, da macht er sie dir zum Segen. Gott will, dass es uns gut geht.
Ja, heißt es, dass man nicht zum Doktor soll.
Ich würde so sagen, es ist die Frage an mich, was mache ich als Erstes? Es würden sich sicher sehr viele Arztbesuche erübrigen, wenn ich aufs Wort Gottes hier vertrauen würde. Mir hat mal ein Arzt gesagt, wissen Sie, eigentlich ist so, über die Hälfte derer, die bei mir in die Sprechstunde kommen, müssten eigentlich zu Ihnen kommen, damit sie entlastet würden. Wenn das so geschieht, dass die Krankheit auch nach Gebet und der Handauflegung da ist, werde ich auch die innere Ruhe bekommen und gehe zum Arzt. Das schließt sich für mich nicht aus. Das andere wäre übertrieben. Das wäre nicht nüchtern. Im Buch Sirach steht dann, es kommt die Zeit, wo du auch den Arzt an dich lassen musst. Und spätestens, wenn man älter wird, wenn der äußere Leib abgebaut wird, dann ist doch der Arzt oft eine große Hilfe. Ja? Dass wir das nicht gegeneinander ausspielen, aber dass wir die Entscheidung bei uns immer wieder überdenken, was tue ich als Erstes? Noch einmal in dem Beispiel zu sagen, ich bin von einer Geburtstagsfeier da in Norddeutschland zurückgefahren, spät in der Nacht, und habe plötzlich unwahrscheinlich Zahnweh bekommen. Bin schon aufgeamselt. Fürchterlich. Ich war auch gerade wieder einige Zeit in Indien gewesen und dann habe ich gesagt, Herr Jesus, ich habe gerade fürchterlich Zahnweh. Und es ist mitten in der Nacht, es ist kein Zahnarzt da, jetzt bitte ich dich, hilf mir, nimm den Schmerz weg. Und dann hat sofort in mir drin etwas gesagt, du bist schön blöd. Wärst du vorher zum Zahnarzt gegangen, ich habe Angst vor dem Zahnarzt, wärst vorher gegangen, dann wäre das jetzt nicht. Habe ich gesagt, Herr Jesus, das stimmt, aber ich bitte dich, ich brauche jetzt dein Zeichen deiner Kraft, dass das so einfach ist, ich bitte und du hilfst. Dann hat wieder mein anderes Ich in mir gesagt, jetzt belästigst du den Heiland mit deinem blöden Zahn, halt's doch aus, daheim hast du Aspirin, anderthalb Stunden ist es vorbei. Dann habe ich wieder gesagt, Herr Jesus, nein, ich möchte dir das sagen, nimm's bitte weg. Und im selben Augenblick war es vorbei. Ich habe immer wieder probiert, kommt es wieder. Habe nicht getraut. Es war weg. Völlig weg. Das war am Samstagabend, am Sonntag habe ich gepredigt, ohne jeden Schmerz. Ich bin dann am Montag zum Zahnarzt. Ich hatte aber keinen Schmerz. Ich habe gesagt, schauen Sie mal nach. Und er hat dann das Loch gefüllt. Das ist mir persönlich, ganz persönlich, für diese Frage wichtig geworden. Das schließt sich nicht aus. Aber Jesus zeigt seine Kraft. Das ist sein Segen. So, jetzt machen wir eine Pause. Das ist natürlich eine Frage, die uns sehr bedrängt. Wie ist das? Jakobus 5, Ärzte, Krankheit. Es gibt ein Extrem. Das breitet sich auch immer wieder in der christlichen Gemeinde aus. Und das heißt, Gott will keine Krankheit. Wer krank ist, egal in welcher Weise, der zeigt es nur, dass er zu wenig glaubt. Das ist kein biblischer Tatbestand. Ein Paulus kann sagen, der Satans Engel schlägt mich mit Fäusten. Was das ist, wissen wir nicht genau, ob das nun äußere Krankheit oder seelische Krankheit oder Anfechtung ist. Und dann kommt das Wort des Herrn, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Ich hatte es verletzt, ich bin aber sehr nachdenklich drüber geworden, als ich das gehört habe, hätte unser Pfarrer mehr geglaubt, hätte keinen Herzinfarkt bekommen. Gut, ich habe mich selber geprüft. Ich weiß, wie ich mit dem umgehe. Aber dieser Satz, Gott will keine Krankheit, er heilt jede Krankheit, der ist falsch. Der ist nicht richtig. Und es ist unbarmherzig, zu jemandem zu sagen, du glaubst zu wenig. Es gibt ein anderes Extrem, das sagt, diese Erde ist und bleibt ein Jammertal. Da musst du das halt alles ergeben tragen. Da kann man nichts machen. Das ist auch falsch. Sondern der biblische Weg ist doch wohl der, dass wir, und das möchte ich jetzt doch darauf beharren, dass wir Jakobus 5 ernst nehmen. Und dass wir die vielen, vielen Berichte, wie Jesus Menschen geheilt hat und ihnen in ihren inneren und äußeren Nöten geholfen hat, dass wir sie nicht nur für vergangene Geschichten ansehen. In der Gemeinde Jesu Christi weltweit gesehen lebt dieses biblische, dieses Jesusgut in ungleich stärkerem Maße als unter uns. Und es ist wohl erlaubt, dass wir uns die Frage stellen, warum ist das so? Das soll uns ein Stachel sein. Und ihr habt vorher die Frage gehört, wann hast du das letzte Mal an dir nach Jakobus 5 handeln lassen? Bist einfach diesem Wort vertrauend gewesen. Andere Frage, kann man nicht so sagen, natürlich damals und dort in Indien und bei mir da in der Nacht, als ich unterwegs war, da war eben kein Arzt greifbar, kann man nicht so sagen, wir nehmen als Christen dankbar Ärzte, Krankenhäuser, Medikamente als Gabe Gottes an und gebrauchen es. Völlig mit einig. Trotzdem und gerade deswegen, was tust du als Erstes? Was tust du als Erstes? Es ist eben nicht so, und das weiß jeder von uns, wie schnell man in die Abhängigkeit von Ärzten gerät. Nicht umsonst nennt man sie Halbgötter in Weiß. Nicht wegen den Ärzten in der Regel. Ärzte können, wenn sie wirklich etwas von ihrem Beruf verstehen, sind sie sehr demütige Leute. Denn sie wissen, dass sie das meiste gar nicht richtig verstehen. Aber die Menschen, die Patienten, machen sie zu Halbgöttern und erwarten alles von ihnen. Wenn wir das so können, einen Arzt dankbar als Gottesgabe annehmen und das so gebrauchen, ist das völlig in Ordnung. Aber ich beharre darauf, dass wir zumindest das Wort aus Jakobus 5 ernst nehmen für uns. Jesus will unter uns viel mehr tun, als wir ihn tun lassen. Der Begriff der Ältesten ist hier sehr weit gefasst. Das meint eigentlich ein gläubiges Mitglied der Gemeinde. Das ist gemeint. Mich hat vorher jemand gefragt, ja, und wenn ich in einer Gemeinde bin, wo ich dieses Gegenüber eigentlich gar nicht habe, wer sind denn meine Ältesten? Ich mache einfach Mut dazu. Ihr kennt Brüder und Schwestern im Glauben, ihr kennt sie hier, ihr seid jetzt untereinander zusammen. Das muss nicht der Pfarrer sein. Das ist ganz gewiss nicht gebunden an das Amt des Pfarrers. Viele Pfarrer würden wahrscheinlich auch verständnislos den Kopf schütteln. Das muss nicht der Pfarrer sein, sondern es soll jemand sein, der im Vertrauen, im Glauben an Jesus Christus lebt. Und es sollen mindestens zwei sein. So steht es in Jakobus 5. Nicht einer, sondern zwei. Ich mache Mut zu dem, dass wir das untereinander tun und sage es ganz ungeniert, ich bin jederzeit bereit dazu. Und in unserer Gemeinde, Gott sei Lob und Dank, kommt das immer mehr vor. Letzter Gedanke noch. Wir leben in einer Welt und in einer Weltzeit, die krank macht, ohne dass wir eigentlich etwas dazu tun können. Da kommt ein Artikel da zum Teckboden. Kartoffeln, wenn sie länger gelagert sind oder zu viel Licht haben, irgend so ein komischer Stoff entwickelt sich dann. Und wenn du die Kartoffeln dann, und ich esse das leidenschaftlich gern, richtig reisch machst, brates, Krebs. Und dann schlägst du halb gesotten unter. Das schmeckt doch nicht. Pommes frites soll man lassen und alles. Mich hat es nur wieder auf die gleiche Sicht geführt. Wir wissen gar nicht, was da alles da ist an gefährdenden Stoffen und was unsere Gesundheit angreift. Umso dringlich wichtiger haben wir das, dass wir bewusst und genauso bewusst beten, komm, Herr Jesus, sei du unser Gast und segne uns, was du uns beschert hast. Vater, segne diese Speise uns zum Krebs, nein, uns zur Kraft und dir zum Preise. Der Segen, den kann ich auch erbitten und nehmen, indem ich ganz bewusst bete. Das Tischgebet hat heute für uns Christen einen ganz wichtigen Stellenwert bei diesem ganzen Umfeld. Also lasst uns an dieser Stelle, wenn es um den Segen Gottes geht, er will, dass es uns gut geht, uns nicht zu schnell beruhigen und sagen, man kann halt nichts machen oder es gibt ja Ärzte oder so, sondern lasst uns das ernst nehmen. Jesus will, dass es uns gut geht. Und darum steht das so in seinem Wort. Und darum sind das keine vergangenen Geschichten. Der Segen als Gottes Gegenwart, das durchzieht jetzt dieses Kapitel noch einmal. Wir haben bis jetzt nur vom ersten Vers her gesprochen, der Segen der Ruhe. Jetzt der Segen als Gottes Gegenwart. David will Gott ehren und ihn bei sich ständig haben. Er will ihm ein Haus bauen. Ein Haus aus Zedernholz. Zedernholz ist das kostbarste Holz. Es ist auch das dauerhafteste Holz. Es ist das Bild für Bleiben. David ersehnt Gottes Gegenwart, denn das ist im tiefsten der Segen, der Herr ist da. So wie die beiden auf dem Weg nach Emmaus bitten, Lukas 24, 29, Herr, bleibe bei uns, denn es will Abend werden und der Tag hat sich geneigt. Das will David, er will Gott bleiben da haben. Der Gedanke, der jetzt dahinter steht, ich baue ihm ein Haus und dann ist er da, das ist auch ein gefährdender Gedanke. Ich kann Gott nicht binden. Das habe ich nie mehr vergessen, wie mir eine Frau einmal gesagt hat, als damals am 20. April 1945, sie wohnte unweit der Kirche in Dettingen, als damals die Bomben auf die Kirche fielen und die Kirche lichterloh in Flammen stand, da hat sie erst gemerkt, welches Gericht über unser Land ergeht. Wir können Gott am Äußeren nicht festmachen. Wie ist das eigentlich, wenn wir sagen, die Kirche ist ein Haus Gottes? Was meinen wir denn da? Inwiefern ist die Kirche ein Haus Gottes? Ist die Kirche ein heiliger Ort? Und jetzt da, bitte. Da ist Gott anwesend, aber er ist ja auch bei mir. Er ist bei jedem von uns anwesend. Also da macht die Kirche keine Ausnahme. Aber dort wird Gottes Wort in besonderer Weise verkündigt. Darum sollen wir dieses Haus in Ehren halten. Aber immer, der Luther war ja manchmal sehr deftig, mit diesem im Hinterkopf, Luther hat gesagt, auch ein Saustall wäre Kirche, wenn dort recht Gottes Wort gepredigt würde. Wir können dankbar sein, dass wir das nicht im Saustall tun müssen, sondern dass wir die Mittel und die Gaben haben, um das auch in ansprechenden äußeren Räumlichkeiten zu tun. Wir haben in Indien drei Arten von Kirchen. Die einen Kirchen, das sind die meisten im Augenblick, das sind die sogenannten Baumkirchen. Das heißt, die Gemeinde versammelt sich unter einem Baum. Sie haben nicht mehr, sie sind im Entstehen, im Wachsen. Wir haben ungefähr so 800 Baumgemeinden. Dann haben wir Buschkirchen. Das sind ganz einfache Kirchen mit Bambus, die Wände verputzt mit Lehm. Dort versammelt sich die Gemeinde mit Palmblättern gedeckt. Diese Kirchen müssen jährlich gebaut werden, weil wenn die große Regenzeit kommt, dann schwimmt das alles weg. Dann muss man es wieder machen. Das hat aber den Vorteil, das ist sehr billig und sehr schnell. Da fängt man morgens an, da legt man oder steckt man den Grundpfahl. Mittags ist Richtfest und abends Einweihung. Da geht es schnell. Wir haben ungefähr 500 solche einfachen Bambuskirchen. Und dann gibt es die festen Häuser, die festen Kirchen, Steinkirchen. Da sind jetzt schon fast 200. Da kommt etwas von der Liebe zu Jesus tatsächlich zum Ausdruck, dass die Leute geben, weil das ist nicht billig, auch in Indien nicht. Dass sie da viel hineingeben, dass der Herr ein würdiges Haus hat. Ich kann zwar ihn nicht binden in ein Haus, aber dort ist er in besonderer Weise da, wo sich die Seinen versammeln. Das gilt aber auch für unsere Wohnung, wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Gott, Jesus, Sie lassen sich nicht an Äußeres binden, aber Sie heiligen Äußeres. Es gilt ganz gewiss und bleibend, und das ist der entscheidende Punkt, Jesus ist da und ist gegenwärtig in seinem Wort. dass uns den Vers, dass wir uns den merken, Johannes 5, Vers jetzt 31 oder 39, müssen wir aufschlagen, meine Schrift ist so schlecht. Johannes 5, Vers 39, jawohl. Da sagt Jesus, ihr sucht in der Schrift, denn ihr meint, ihr habt das ewige Leben darin, und sie ist, die von mir zeuget. Da ist der gegenwärtig. Bevor David irgendwie Gottes Gegenwart binden will, sagt Gott, ich binde mich an dich. Ich binde mich an dich. Ich will dir ein Haus bauen. Und diese Verheißung, da steht ja zweimal der Begriff ewiglich. Die ist zwar zunächst auf Salomo gemeint. Er wird dann den Tempel bauen, aber er wird das Königtum auf ewiglich erhalten. Das zielt auf den Jesus. Jesus kommt aus Davids Haus. Aus der Nachkommenschaft Davids. Gott hat sein Wort wahrgemacht. Es geht nicht so sehr darum, dass wir Gott ein Haus bauen, dass wir seine Gegenwart festmachen. Er schenkt seine Gegenwart. So begegnest du Jesus, wenn du die Bibel aufschlägst, wenn du anfängst, wirklich auf ihn zu hören. Da hat er sich gebunden. Wenn der Segen immer auch gekennzeichnet wird in einem Überschwang an geistlichen Erfahrungen und was da alles damit verbunden ist, der entscheidende Punkt, wo Gott seinen Segen festmacht, ist das Wort der Schrift. Da ist er da. Da will er uns begegnen und da will er hineinreden in unser Leben. Ganz wichtig für solche sogenannten heiligen Orte, Johannes 4, das Gespräch mit der Frau am Jakobsbrunnen. Die weicht ihm ja aus und dann sagt sie, ja, das ist ja völlig unentschieden. Wer hat denn Gott näher bei sich? Wir, die Samaritaner oder ihr, die Juden? Unsere Väter sagen, wir sollen auf diesem Berg anbeten, dem Garizim. Und ihr sagt, wir sollen in Jerusalem anbeten. Und was antwortet jetzt Jesus? Es kommt die Zeit, da wird man weder in Jerusalem noch auf dem Berg anbeten, sondern die Gott anbeten, die müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Und die Wahrheit liegt in der Schrift vor uns und der Geist bindet sich an das Wort. Darf ich es einmal so sagen? Ich unterscheide eigentlich vier Arten von Religionen. Das eine, das ist Religion als von Menschen erdacht. Religion aus Menschengeist. Der Mensch, jeder Mensch ahnt etwas von dem, dass ein Gott da ist. Wenn Sie nur mit Schiller sagen, droben überm Sternenzelt muss ein lieber Vater wohnen, irgendwie so etwas. Und dann entwirft der Mensch sich seine Gedanken und bildet das als Religion. Die meisten großen Religionen sind solche menschlichen Idealentwürfe. Dann gibt es die jüdische Religion. Das ist eine Gottesreligion. Aber ohne bleibenden Geist. Das ist die Tragik Israels. Israel kennt Gott. Israel kennt den Willen Gottes. Israel kennt die Pläne Gottes. Israel kennt die Treue Gottes. Man muss das einmal lesen, was Paulus alles aufzählt, was Israel hat. Aber es gilt bis heute noch von Hesekiel 47, aber noch war kein Geist in ihnen. Und darum ist die jüdische Religion mehr oder weniger eine Verdienstreligion. Wir können ungeheuer viel an Gottes Erkenntnis von Israel lernen. Aber es lebt nicht, es brennt nicht in dem Sinn, dass der Geist Gottes ständig angezündet da ist. Ich nenne das dritte dann die Jesus-Religion, das ist die Geistreligion. Der Geist vergewissert unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Er zündet uns an, er bringt unser Leben in Bewegung, er gibt in unser Leben die Liebe.
Aber wir haben keine Religion, wir haben Evangelium.
Wir haben?
Evangelium, keine Religion.
Ja, natürlich. Ich habe jetzt nur in dieser Reihe Religion gesagt. Und dann gibt es eine vierte Religion, das ist der Islam. Und die nenne ich eine Religion, die weithin besetzt ist vom Satan, vom Ungeist, vom Widergeist. Ich denke, das muss man heute so deutlich sagen. Nicht irgendwie ich rufe nicht auf zum Kampf gegen einen Moslem, im Gegenteil, wir wollen sie gewinnen für Jesus. Aber die Religion, die sie vertreten, ist eine widerchristliche Religion, ist eine oft dämonisch besetzte Religion, ist eine Kampfreligion gegen Jesus. Und alles, was man heute an Toleranz redet und was da alles gesagt wird, im tiefsten verkennt es das Wesen des Islam. Der Islam ist ein Kampf. Und da kann man drum rumreden und machen, was man will. Und so viele Surenwissner geht zitieren. Es bleibt eines der Kernworte des Koran. Ein jeder, der bekennt, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist, der ist des Todes schuldig. Das treibt den Islam im Tiefsten an. Da kommt seine Christusfeindschaft her. Dass wir das ja nicht verkennen heute und in eine Schwärmerei hineinkommen. Es ist nicht wahr, dass das derselbe Gott sei, dass Allah ein anderer Name für den Gott der Bibel sei. Allah ist ein Wiedergott, ein erfundener Gott, wenn schon, ich sage es noch deutlicher, ein dämonischer Gott. Und wir erleben das heute, was wir heute sehen, was die Konturen sich abzeichnen, da findet dieser Kampf schon in seinen Ansätzen und Entfaltungen statt, Christus und der Antichristus. Ich sage nicht, dass der Antichrist aus dem Islam kommt, das weiß ich nicht. Ich könnte mir genauso gut von den biblischen Linien her vorstellen, dass er sogar aus dem Judentum kommt. Ich könnte mir auch vorstellen, dass er mitten aus der christlichen Welt hervorgeht. Aber die Konturen des Antichristen sind heute verkörpert und vollzogen im Islam. Nun, mit den Suren, das ist so eine Sache, weil der Koran ist ja nicht auf einmal vom Himmel gefallen, sondern er wurde in den langen Lebensjahren des Mohammed geschrieben. Am Anfang, als der Mohammed noch ein sehr kleiner, einflussloser Stammesführer war und eine reiche Witwe in Medina ihn aufgenommen hat und ihn ausgehalten hat, da gibt es durchaus Suren, die vom Wert der Frau reden. Aber je mehr Mohammed stark geworden ist und unabhängiger, es kommt immer darauf an, was sagt der Schluss dieser Surenreihe. Und der Schluss der Surenreihe heißt eindeutig und klar, für Frauen ist kein Platz im Paradies. Bitte? Die sind irgendwie in einer Halbwelt und sie, haben schon Eingang ins Paradies als Gespielinnen der Männer und dann müssen sie wieder gehen, wenn der Mann genug hat. Es gibt viele, viele Suren, die reden von der Toleranz gegen Christen und Juden, weil sie auch eine Buchreligion haben. Damals, als Mohammed angewiesen war auf ihre Unterstützung. Aber das Ende schaut an. Schlagt sie tot, tötet sie. Wer einen Juden oder einen Christen tötet, tut ein Allah wohlgefälliges Werk. Und da haben wir die Wurzel der heutigen Selbstmordattentäter. Da liegt es. Man muss immer die Entwicklung anschauen. Es gibt auch eine biblische Entwicklung. Wir haben davon gesprochen, natürlich steht das in der Bibel, dass Gott sagt zu Saul, rotte Amalek aus bis auf das letzte Baby. Dies ist das harte Gottesgesetz, Auge um Auge, Zahn um Zahn im alten Bund. Und da wurde das immer wieder erfüllt. Aber jetzt schaut an, wie ist denn das weitergegangen? Gott erfüllt das Gottesgesetz an sich selber. Und wer heute sagt, rotte sie aus, der kann sich ganz gewiss nicht auf Jesus berufen, sondern Jesus hat dieses Gottesgesetz Auge um Auge, Zahn um Zahn erfüllt, zum Ende gebracht. Und jetzt sagt er zum Petrus, stecke dein Schwert in die Scheide. Wer das Schwert nimmt, wird durch das Schwert umkommen. Und jetzt sagt er, liebet eure Feinde. Tut wohl denen, die euch hassen. Bittet für die, die euch beleidigen und verfolgen. Und jetzt sagt dieser Jesus, dass wir nicht mit gleicher Münze zurückzahlen sollen. Wenn dir jemand einen Schlag gibt auf die eine Backe, dem biete auch die andere dar. Das ist das endgültige Jesuswort. Da merken wir, wie unendlich groß der Unterschied ist, wie das gegeneinander steht. Der bleibende Segen, den Gott hier dem David zusichert, der heißt nicht, David, bau mir ein Haus, einen prächtigen Tempel, ich will dann da sein, sondern der bleibende Segen heißt, ich bin da in meinem Christus. Und jetzt kommen wir auf das am Anfang noch einmal, es geht mir gut, das heißt dann im tiefsten, der geistliche Mensch wird vollendet. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allerlei geistlichem Segen in himmlischen Gütern durch Christus. Epheser 1, Vers 3. Wisst ihr, unter uns Christen ist ein falscher Gedanke tief eingewurzelt. Wir denken immer und handeln und reagieren so, der Tod ist der Super-GAU. Wisst ihr, was GAU heißt? Der größte anzunehmende Unfall. Diese Abkürzung wurde erfunden, wenn mal ein Atomreaktor explodiert. Also das in Tschernobyl, das war ein GAU, der größte anzunehmende Unfall. Ich würde so sagen, wenn wir Jesu Wort annehmen und ihm vertrauen, dann ist der Tod der Super-GAG, das größte anzunehmende Glück. Das ist ein Unterschied. Wir werden beim Herrn sein, alle Zeit, vollendet sein. Dort ist tatsächlich dann der Segen vollendet. Nicht GAU, sondern GAG. Wobei ich dazu setzen will, wir wollen jetzt nicht da irgendwie abheben. Für diejenigen, für den, der zu Jesus kommt, ist Glück. Für die, die zurückbleiben, ist schwer. Auch Christen dürfen weinen und sollen weinen. Auch Christen leiden. Aber für den, der vollendet ist, ist es Glück. Das ist der tiefste biblische Begriff von Glück, dass ein Leben glückt. Das heißt, zum Ziel kommt. Halten wir noch einmal fest, der Segen besteht in geistlichen Gütern im Neuen Bund. Viel tiefer noch als im Alten Bund. Der Segen ist gebunden an Jesu Gegenwart, das heißt an sein Wort. Der Segen, biblisch gesehen, zeigt sich aber eben auch im irdischen Leben. Gott will, dass es uns gut geht. Denken wir an unsere Diskussion über Krankheit. Es gibt auch einen tiefgehenden Segen durch Leiden. Und letzter Satz, der Segen wird vollendet als Lobpreis und Feier des Sabbats in der Ewigkeit. Amen. Herr Jesus, wir kommen zu dir. Du bist da. Du bist gegenwärtig in deinem Wort und so real und wirklich. Vater, wie du zum David damals gesprochen hast und ihm ewige Verheißung gegeben. So wirklich wie du, Herr Jesus, Kranke geheilt, Belastete befreit hast und das bis heute tust, so wirklich willst du da sein. Dein Geist wohnt in unseren Herzen und wir bitten dich, dass wir immer mehr in alle Wahrheit deines Wortes geleitet werden, dass unsere queren Gedanken, unser Misstrauen, das wir oft gegen dich haben, unsere fehlende Liebe, dass du mit uns weitermachst, dass wir weiter wachsen, dass wir selber im Segen in der Ruhe leben und Segen weitergeben an andere. Dazu segne diesen Abend. Amen.